Herzlich willkommen zu Systemverwaltung oder System Management mit Puppet und Foreman. Mein Name ist Matthias Giese und ich bin ein Solution Architect for Systems Management and Monitoring. Ja? Nennt mich einfach Consultant und dann ist gut. Ganz zu Anfang, also ich werde bei allem wirklich nur an der Oberfläche kratzen, weil jedes einzelne Thema, da könnten wir uns wochenlang mit beschäftigen, das macht keinen Sinn. Wenn Fragen sind, ich versuche sie vielleicht schon während des Vortrages zu beantworten, ansonsten eben danach. Ich werde auch noch eine Zeit lang hier auf der Konferenz dann sein, dann könnt ihr mich ansprechen. Ja, worum geht's? Wir schauen uns kurz an, welche Komponenten wir in diesem Setup verwenden werden. Dann geht es um Foreman, den Vorarbeiter, den stelle ich kurz vor. Wir schauen uns an, was Puppet ist und was man damit tun kann. Kurz Hand heben, wer kennt Puppet und arbeitet vielleicht schon damit? Ah, wunderbar. Okay. Dann geht es um Spacewalk, das stelle ich auch kurz vor. Und dann gucken wir uns kurz an, was man mit diesem ominösen Puppet-DB machen kann. So. Was benutzen wir denn so? Ja, Isinga hatten wir gerade eben schon. Ne? Also ich benutze die alte, abgehangene 1er-Version, nicht diese Bleeding Edge 2er. Der Homer da oben, das ist kein Logo für ein Softwareprojekt, sondern der Twitter-Avatar von dem Hauptentwickler, von PuppetDB. Der Helm ist Foreman, dann klar Puppet und The Spacewalk. Das wäre sozusagen der Testaufbau, also die Umgebung, in der wir arbeiten. Das wäre einmal, wir hätten einmal hier unten links die sogenannten Foreman-Server. Der Foreman-Server wird gleichzeitig den sogenannten Puppet-Master spielen. Darauf wird die Puppet-DB laufen. Das Monitoring und alle Netzwerkkomponenten. Das ist der Einfachheit halber alles auf einem System. Das muss aber nicht sein. Daneben haben wir natürlich einen Hypervisor. Also ich werde jetzt mal physikalische Maschinen simulieren. Ja, also wir werden virtuell auf den Powerknopf dann drücken. Und wir haben dann die Maschine, die dann unten rechts auf den Spacewalk-Server zugreift, um Software zu beziehen. Schauen wir uns Foreman an. So, das ist jetzt wieder ein schönes Business-Bingo-Schlüsselwort. Ja, Life-Cycle-Management. Ja, das wird uns hier noch ein bisschen verfolgen, dieser Begriff. Was bedeutet Life-Cycle-Management? Im Grunde genommen nichts anderes, als dass wir eine Maschine von dem Einbau über das erste Anschalten bis zur Dekommissionierung des Systems mit einem Werkzeug eben verwalten können. Also die Betriebssysteminstallation, die Verwaltung der einzelnen Netzkomponenten, dann eventuell auch zum Lifecycle-Management gehört noch so Inventarisierung und Monitoring und so weiter und natürlich dann auch das Wegschmeißen, ja, beziehungsweise das Leeren aus unserer Informationsdatenbank. Und das alles bietet Foreman mehr oder minder. Es ist modular aufgebaut. Das ist für mich persönlich ein sehr großer Pluspunkt, weil wir haben jetzt hier nicht so einen monolithischen Klotz an Software, den wir irgendwo hinschmeißen müssen und der dann alles machen will. Also oftmals geht es bei so Verwaltungssystemen, die proprietär und kommerziell vertrieben werden, entweder alles oder nichts. Ja, man kann sich nicht wirklich aussuchen, was man jetzt von der Funktionalität benutzen will. Bei Foreman ist es anders. Und da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein. Grundsätzlich kann Foreman unser Netz verwalten, unsere Subnetze und Domains. Also wir können damit DHCP steuern, DHCP-Reservierungen beispielsweise verwalten. Wir können DNS-Zonen verwalten, das heißt auch dynamisch Einträge hinzufügen und entfernen. Wir können für die Provisionierung einen TFTP-Server fernsteuern, der dann die Maschine der Wahl mit der gewünschten Konfiguration versorgt. Daneben haben wir die Anbindung an Konfigurationsverwaltungssysteme. Das ist in der Zukunft. Im Moment ist es Puppet, was angesteuert werden kann. Wir können sozusagen festlegen, was mit der Maschine passieren soll, wenn sie dann erstmal provisioniert ist. Daneben können wir auch die sogenannte Puppet CA steuern. Darauf gehe ich dann später nochmal ein. Puppet hat so eine eigene Authentifizierung und Autorisierung. Da hat sozusagen seine eigene CA, damit auch nur Computer eine Konfiguration bekommen, die das auch bekommen sollen. Ja. In der Zukunft sollen auch andere Konfigurationsverwaltungssysteme angebunden werden. Chef ist gerade schon so halbwegs eingebaut. Man kann sozusagen die Reports von einem Chef-Run eben einsehen, aber sonst geht nicht viel mehr. Es ist auch das Bestreben, dass man CFEngine entsprechend einbettet. Also es soll ein bisschen weg von Puppet und mehr generalisiert sein, damit man sich auch aussuchen kann, was für ein Verwaltungssystem man benutzen möchte. Formen hat auch eine Anbindung an verschiedene Hypervisor, die man direkt ansteuern kann, zum Beispiel vSphere. Das lässt alle aufhorchen. Ja, also wir können direkt virtuelle Maschinen auf vSphere provisionieren. Das läuft über eine Ruby-Library, für die, die es interessiert, die heißt Fog, also der Nebel. Ja, Nebel und Wolken passt ja super zusammen. Und im Grunde genommen benutzt Foreman die Funktionalität in Fog, um beispielsweise mit libvirt-Hypervisern zu sprechen, sei es jetzt KVM oder Xen und vSphere. Und daneben noch so ein paar cloudige Sachen. Ja, die kommen jetzt hier. Ja, AWS, also Amazon Web Services, können wir ansprechen in Foreman. Daneben auch OpenStack und Rackspace. Das wären so die, also Rackspace, OpenStack, klar, gehört ja irgendwie zusammen. Das heißt, in Foreman direkt provisionieren auf einem zum Beispiel Drittanbieter mit Amazon. Wir haben auch grundlegend Integration von IPMI. Also wenn wir jetzt beispielsweise so einen HP-Server haben mit ILO oder Dell, DRAC. Ich habe leider in der Demo-Umgebung nur so ein All-Displayed-System von IBM. Da geht das noch ein bisschen anders. Das wird leider noch nicht direkt in Foreman unterstützt. Aber was man dann in Foreman direkt machen kann über die Web-Oberfläche, ist beispielsweise den Server anschalten oder ausschalten. Das ist ganz nett. Ja, worauf läuft Foreman jetzt? Also Foreman ist erstmal ganz viel Ruby. Ruby ist ja toll, hip und trendy. Ausführen kann man das Ganze auf primär RHEL, Fedora, CentOS und die Derivate. Der Foreman, den ich hier zeige, der läuft auf CentOS 6.5. Aber auf Debian und Ubuntu ist er genauso lauffähig, ohne Einschränkungen. Andere Distributionen gibt es keine offizielle Unterstützung. Bei SUSE sieht es jetzt noch nicht so gut aus. Für Arch Linux, also für diese ganz Nischenecke, gibt es teilweise Pakete, aber nicht vollständig. Fedora 20 beispielsweise wird auch noch nicht unterstützt. Also wenn, dann nur Fedora 19. Das liegt an dem Ruby, da hat sich so ein bisschen was geändert. Ja. Wie können wir das Ganze steuern? Wir haben einmal so eine tolle Clicky-Bunti-Web-UI. Ja, die kann man auch sogar Usern in die Hand geben. Also das Ziel von dem Foreman ist, dass man beispielsweise, wenn man jetzt diese Plattform an sich bereitstellt, Usern, also beispielsweise Entwicklern, die neue Systeme haben wollen, einfach das Interface an sich gibt. Man kann nämlich durch Rollenverteilung und Berechtigung den Einfluss auf die Landschaft sehr genau einschränken. Das ist ein Riesenvorteil. Also man kann es direkt als Self-Service-Portal benutzen. Daneben ist relativ neu, gibt es eine CLI, mit der man alles Wesentliche direkt steuern kann. Also man muss nicht klicken, wenn man nicht mag. Also ich für gewöhnlich, kommt drauf an, also ich klicke oftmals gerne in Demonstrationen und Vorträgen, aber in der täglichen Arbeit benutze ich gerne ein Kommandozeilen-Interface. Das geht mit Hammer, so heißt die Command-Line. Und wir haben, bitte? Kurze? Okay. Ja, mit dem Hammer und dann wird alles zu einem Nagel ungefähr. Und wir haben eine RESTful API. Das heißt, wir können Foreman auch aus der Ferne steuern, beispielsweise aus einer anderen Anwendung. Ja, das geht natürlich alles sehr schön über HTTP-Calls. Also wir können auch mit Curl direkt gegen die Foreman-API hauen. Ja. Alternativen dazu sind einmal Cobbler. Ist Cobbler ein Begriff? Einmal kurz Hand hoch. Okay, sind ein paar weniger. Cobbler ist auch eine Provisionierungslösung, mit der wir beispielsweise Distributionen und alles verwalten können. Cobbler hat noch einen großen Vorteil, den wir hier am Rande nennen. Cobbler kann komplexe Netzwerkkonfigurationen darstellen, also Bonds und Bridges. Das geht mit Formen im Moment noch nicht. Da muss man sich mit einigen Workarounds behelfen. Das ist ein Nachteil, den ich in Formen aktuell sehe. Razor ist von Puppet und das hat eine komplett andere Konzeptionierung. Da geht man beispielsweise davon aus, dass man bestimmte sozusagen Filter aufbaut. Man kümmert sich gar nicht mehr um die Maschinen, also die werden gar nicht mehr angefasst. Man baut die einfach nur ein und Razor macht den Rest. Kann zum Beispiel sagen, okay, die Maschine hat 64 GB RAM, das wird ein Hypervisor. Da gibt es keine Benutzerinteraktion mehr. Dann kommt es natürlich auf den Anwendungsfall an und auf die Organisation, ob so eine Lösung Sinn macht, weil man hat keinen direkten Einfluss mehr darauf. Rudder ist für CF Engine. Das hat jetzt keine Provisionierung, aber bietet auch ein Verwaltungsinterface für die CF Engine Konfigurationsverwaltung. So. Ein ähnliches Bild gibt es auch direkt auf der Foreman-Webseite. Das ist die Architektur, also wie spielt das alles zusammen? Wir haben einmal in der Mitte unseren Foreman. Das ist die eigentliche Web-Applikation und die Applikation, die die API bereitstellt. Dahinter hängt auch eine Datenbank. Das ist bei Foreman PostgreSQL. Unterstützung für andere Datenbanksysteme gibt es, soweit ich weiß, nicht. Neben Postgre. Macht aber nichts. Postgre ist voll super eigentlich. Ja. Ja, ja, links da die API, womit wir von außen ran können. Für die Authentifizierung können wir einmal eine interne Benutzerdatenbank hernehmen oder wir können das Ganze an ein Active Directory anbinden oder generell an LDAP. So, und da geht es unten raus in die Cloud-Welt, damit zum Beispiel Rev von Red Hat oder OWORD, das ist die freie Software dazu, EC2, VMware und OpenStack. Und oben links, da ist jetzt diese Funktionalität mit DNS und DHCP dargestellt. Foreman steuert die Dienste nicht selbst, sondern benutzt eine sogenannte Proxy-Komponente, die Smart Proxy oder Foreman Proxy, um die einzelnen Dienste zu steuern. Riesenvorteil, und das finden einige cool, ist, das kann Microsoft DNS und Microsoft DHCP verwalten, wenn man in so einer AD-Landschaft unterwegs ist. Muss ich persönlich sagen, habe ich noch nicht ausprobiert, aber es soll super funktionieren. Angeblich, ja. Ja, wunderbar. Gut, also die Smart Proxy steuert eigentlich die Dienste. Und daneben kommt eben Puppet ins Spiel. Foreman sorgt dafür, dass Puppet entsprechend konfiguriert wird, um neue Nodes automatisch aufzunehmen. Und Foreman wird als Wissensquelle hergenommen für Puppet-Konfigurationen. Also wir sagen in Puppet jetzt nicht mehr, wie soll eine bestimmte Maschine konfiguriert werden, sondern das werden wir abgeben an Foreman. Foreman ist erweiterbar durch Plugins. Das wurde mit 1.1 eingeführt, meine ich, und stetig verbessert. Früher musste man dann in dieser Rails-Applikation irgendwas machen, damit das Plugin installiert wird. Irgend so ein manueller Ruby, Rake und was weiß ich Kram. In neueren Versionen kann man einfach RPMs installieren. Bei RHEL beispielsweise. Zwei Plugins benutze ich hier. Das eine ist Foreman Discovery. Das bietet noch ein schönes neues Wort, Metal as a Service an. Ja, also wir kümmern uns hier nicht mehr um die. Wir kümmern uns jetzt nicht mehr um die eigentliche Maschine. Die stellen wir halt hin und irgendwann meldet die sich bei uns, ja, und sagt, hallo, ich möchte gerne installiert werden. Daneben benutze ich noch Hooks. Damit können wir an beliebigen Phasen in dem Provisionierungsprozess oder in dem Managementprozess eigene Skripte einbinden, ohne direkt Ruby programmieren zu können oder in die Internas von dem Foreman einzugreifen. Ich benutze das zum Beispiel bei einem Hook. Ein Hook ist, wenn die Maschine provisioniert wurde. Die Maschine meldet Foreman, ich bin fertig und ich habe dann auf Foreman-Seite ein Skript, was Tätigkeiten ausführt. Das gibt es für verschiedenste Prozessphasen, kann man sagen. Foreman Discovery selber besteht aus zwei Teilen. Wir haben einmal ein Plugin für die Web-Applikation, also so ein schönes Menü, wo wir die ganzen Systeme sehen, die entdeckt wurden, ja, oder die sich bei Foreman gemeldet haben. Und wir haben ein Live-System, was wir booten. Also wenn die Maschine in Foreman nicht bekannt ist, dann bootet eine sogenannte Discovery-Image. Und das meldet sich bei Foreman. Und in Foreman sehen wir dann die neue Maschine und können sie provisionieren nach unseren Wünschen. So, jetzt kommt UAS, Pommesgabel kann ich nicht, Metal as a Service. Wir haben hier den Hypervisor. Und ich habe hier ein ganz billiges Skript, was im Grunde genommen einfach so eine VM spawnt, hochfährt. Nennen wir das mal, ich fange mit Ubuntu an, weil das dauert so ewig lange. So. Also VM-Spawn, die Skripte und die ganzen Dateien, die ich hier benutze, die sind da auf einem GitHub-Account. Auf der letzten Folie seht ihr da die Adresse. Wird auch nochmal separat, meine ich, dann veröffentlicht. Ja, jetzt ist die Maschine halt eben da. Und das ist jetzt so das Pixie-Boot-Menü, was man kennt von Pixie Linux. Und da ist jetzt dieser Standardeintrag eben Foreman Discovery. So, geht so langsam. So, das bootet jetzt. Das ist ungefähr 184 MB groß, also ist so ein minimal Fedora 19 System, was komplett in dieser Init-RD drin ist. Das bootet, dann dauert so eine Minute, ja, so die Gedenkminute, und dann sehen wir das Ganze in Foreman. So, lala. Ich glaube, ich bin hier, ich mache gleich nochmal, warum hier so ein Also Suse hier und ich nenne die lieber mal so. So, das hier bootet noch. Ja, während in Villa Barro noch gebootet wird, installiert man Villa Riva schon oder so. Okay, so hier ist die SLES, da ist CentOS. Das brauche ich noch ein bisschen. So, und hier sieht man die Bootsequenz von dem Fedora. Es bootet und bootet und bootet. Irgendwann kommen wir dann an diesen Login-Bildschirm. Und was man leider nicht sehen kann, na, ich verbinde mich mal mit dem Hypervisor. So, da haben wir das Ubuntu. So, dann sehen wir hier diesen Bildschirm. Dass der TTY 1 nimmt, ist irgendwie hardcodiert, das ist ein bisschen doof. Aber hier ist dann Foreman. So, und hier gehe ich mal auf Discovered Host. So, wie gesagt, es dauert eine Minute. Geben ihm noch ein wenig. So. Dann sollte es da sein. Ah, so, okay. Also hier haben wir die erste Maschine. Das ist jetzt sozusagen die Ubuntu VM, die ich gestartet habe. Da ist jetzt der Name die MAC-Adresse, also die MAC-Adresse vom ersten Adapter. Man kann sich aber auch aussuchen, welche MAC-Adresse als Fakt hergenommen wird. So, dann sehen wir, aus welchem Subnetz kommt das und wann hat sich die Maschine zuletzt gemeldet und Fakten hochgeladen an das System. So, jetzt möchte ich das Ganze provisionieren. Also ich klicke dann hier auf Provisioning und dann sage ich mal hier Ubuntu 1. Das ist dann der R-Record, der in der Domain erzeugt wird, die ich dann gleich auswähle. Man kann hier sogenannte Hostgruppen auswählen, die bestimmte Werte schon vordefinieren. Das mache ich dann gleich. Aber jetzt möchte ich erstmal alles manuell auswählen. Hier wähle ich ein Puppet Environment aus. Also sozusagen die Stage. Man kann zum Beispiel Entwicklungs-, Test- und Produktion haben in der Konfigurationsverwaltung. Ich habe es sehr simpel gelassen und deswegen nur Production. Weil wenn, dann testen wir eine Produktion. Ja. Ich wähle dann die Puppet CA aus und den Puppet Master, den Client dann eben anspricht. Das ist im Moment nur der eine, weil nur dort habe ich eine Foreman Proxy installiert, die auch Puppet entsprechend verwalten kann. So, hier kann ich dann Puppet Klassen auswählen. Beispielsweise hier so ein Basisprofil. Dann wähle ich hier die Domain aus. Das Subnet. Und dann gibt er mir hier einfach eine IP-Adresse vor. Wenn da halt vorher keine drin waren, da wird einfach irgendeine aus der Range genommen, die gerade noch frei ist. Was für eine IP das Ding nimmt, ist mir auch vollkommen wurscht. Ja, irgendeinen aus dem Subnetz eben. So. Hier wähle ich jetzt ein Betriebssystem aus. Einmal die Architektur, das ist dann jetzt hier in Ubuntu. Hier könnte ich noch eine eigene Partitionstabelle angeben, pro System spezifisch. Man kann auch für beispielsweise Hostgruppen oder Domains oder für das Betriebssystem an sich eine Partitionstabelle vorgeben und das habe ich hier getan. Also sozusagen Preseed Default heißt diese Partitionstabelle. So, dann gebe ich hier noch ein Root-Kennwort ein, was dann für das System genutzt werden soll. Das ist das besonders starke. Und hier sehen wir schon, die Maschine stoppt. Also die rebootet eigentlich, da das, ich habe das, diesen Hypervisor auf so einem Ubuntu mal installiert, um zu gucken, ja, wie ist das denn auf dem Ubuntu? Muss sagen, ich bin nicht der Ubuntu-affine Mensch. Jedenfalls crasht die und stoppt. Deswegen, normalerweise würde sie hier rebooten, bei mir wird sie aber einfach weggeschmissen und zerstört. Deswegen starte ich sie hier in meinem Skript manuell neu. Jetzt wird die Maschine neu gestartet und jetzt hat man es nur ganz kurz gesehen, Pixi-Linux-Menü mit einer Konfiguration für exakt die MAC-Adresse. Und dort steht jetzt drin in der Konfiguration, dass das Ubuntu-Installationssystem gestartet werden soll. Ja, und das macht jetzt halt Installation, das interessiert ja nicht. So. Okay, so. Metal as a Service. Was ich hier noch gerade mache, ist, ich gehe nochmal auf die Discovered Hosts. Das Slash hat die 2e. Okay, 2e soll hier ein Slash werden. So, ich habe hier eine Hostgruppe, die heißt Test Machines und dann werden jetzt so Parameter vordefiniert. Zum Beispiel Puppet-Klassen oder das Netzwerk und die Subdomain, Subnetz und Subdomain und hier auch das Betriebssystem. Damit ich das eben nicht nochmal explizit machen muss. So, und dann starte ich die auch neu. Dann mache ich das gleich nochmal mit dem CentOS. So, dann ist mal 1. Und dann habe ich hier für verschiedene Phasen oder Stages kann man natürlich auch Hostgruppen definieren. Das habe ich hier exemplarisch mal gemacht mit einem Standard-Webserver, der einmal Entwicklung, Test oder Produktion sein kann. Ich sage jetzt mal hier, das ist ein schicke neue Produktions-Webserver. Der hat hier noch eine andere Puppet-Klasse, nämlich Profile-Webserver, die dann einfach inkludiert wird. Und da steht dann drin, wie die Maschine konfiguriert werden soll. So. Ja, der installiert. Der installiert auch schon und der rebootet gerade sehr schön. Okay. So. Schauen wir uns mal Puppet an. Puppet ist Konfigurationsverwaltungssystem. Sehr schön. Ja, also wir können sagen hier, ich möchte auf allen meinen alle meine Kisten sollen so und so aussehen. Aber die Kiste X, die soll jetzt anders aussehen als Kiste Y. Sowas kann man da schon machen. Das kann man vorher beschreiben und dann auf die Maschinen ausrollen. Auf interner gehe ich dann gleich ein. Ist schon relativ alt, seit 2005 ungefähr wird das Ganze entwickelt. Gibt auch jetzt mit Puppet 3 eine richtig schön brauchbare Version. Also wenn Sie SUSE Linux Enterprise einsetzen, dann besorgen Sie sich bitte Puppet 3. Irgendwie, ja, egal wie, nicht 2.6, auf gar keinen Fall. Ist einer der drei großen neben CFEngine und Chef. Hat den Vorteil, man hat so eine große Mindshare, also da gibt es eine riesen Community für Puppet. Also jeder Anwendungsfall, den ich mir bis jetzt vorgestellt habe, der wurde bereits umgesetzt. Mehr oder weniger gut, aber das ist wieder was anderes. So, wir haben Unterstützung für die verschiedensten Unix und Linuxe. Und auch für Windows, der Hammer. Ja? Also wir können das auch nehmen für unsere Windows-Maschinen. Funktioniert auch mehr oder minder gut, unterstützt nicht alles wie jetzt Linux. Ja? Also man merkt ganz klar, der primäre Fokus ist auf Linux und danach auf die Unixe gesetzt. Aber es wird immer besser. Ja. Was macht Puppet? Implementiert eine Abstraktionssprache, also eine sogenannte Domain-Specific Language auf Basis von Ruby. Und dort können wir eben beschreiben, was getan werden soll. Und der ganz wichtige Unterschied zwischen unseren eigenen Skripten, die wir vielleicht fabrizieren, und der Beschreibungssprache in Puppet ist, Wir sagen, was passieren soll, und wir sagen nicht mehr, wie es passieren soll. Abstraktionen zwischen den einzelnen Betriebssystemen oder zum Beispiel Dienstkonfigurationsprogramm abstrahiert Puppet alles für uns. Wir sagen ganz einfach nur, ich möchte, dass der Dienst Apache läuft. Und wie das jetzt passieren muss, das ist uns vollkommen egal. Ist idempotent, ja, das ist auch so ein neudeutsches Wort, heißt, wenn etwas schon getan wurde, beispielsweise das Hinzufügen einer Zeile in eine Textdatei, ja, und die Zeile ist schon da, dann wird sie nicht nochmal hinzugefügt. Ganz simples Beispiel. Wenn wir unser Skript haben, was einfach umleitet, dann haben wir nach 3, 4 Aufrufen entsprechend viele Einträge in unserer Konfiguration drin. Ein sehr schönes Tool, was man ohne Puppet selber benutzen kann, ist Factor. Und Factor gibt uns Informationen über unser System aus. Beispielsweise Netzwerkadapter und vieles mehr. Also ich führe es gleich mal aus. Und wir können es erweitern. Also Puppet können wir erweitern durch unseren eigenen Code. Wenn wir jetzt auf Ruby stehen und uns da einarbeiten, kann man auch den Parser erweitern oder generell komplett, wie Puppet an sich funktioniert. Ja. Es ging gerade viele Hände hoch, also viele kennen das schon, ja, deswegen kurz weghören. So sieht die Modellsprache aus im Puppet. Zwei Beispiele. Einmal sagen wir, wir möchten eine bestimmte Datei erstellen, die heißt etc.myservice.conf. Ensure ist immer so ein wichtiges Schlagwort im Puppet. Entweder sagen wir, stelle sicher, dass es da ist oder dass es weg ist oder dass eine Datei zum Beispiel im Verzeichnis sein soll. Das wäre dann Ensure Directory. Wir können dann sagen, er soll einen bestimmten Inhalt haben. Also hier sage ich, der Inhalt soll Hallo Welt plus eine neue Zeile sein. Und dann kann ich zum Beispiel Besitzer, Gruppe und Berechtigung festlegen. Es gibt noch viel mehr, das ist nur ein simples Beispiel. Wenn die Datei schon da ist, aber der Inhalt ist nicht der richtige, dann wird Puppet den Inhalt ändern. Und wenn schon alles richtig ist, macht Puppet einfach gar nichts. Darunter ist ein Beispiel für ein Paket. Package Firefox Ensure Present heißt, es soll installiert werden. Wenn es schon da ist, dann mach nichts mehr. Ja, aber wenn es nicht da ist, sieh zu, dass es dann verfügbar ist. Sehen hier, wir haben nicht festgelegt, zum Beispiel soll es durch apt-get installiert werden oder durch Zipper oder durch was auch immer. Ja, wir sagen jetzt einfach nur, Paket soll da sein und fertig. Wichtig hierbei natürlich, das Paket muss auf allen Plattformen gleich heißen. Da kommt natürlich der Unterschied rein, den Puppet nicht abstrahieren kann. Ja, da muss man sich selber behelfen. Wichtig hierbei ist, Puppet ist Code. Ja, das heißt, wir sind zwar Systemadministratoren und wir sind keine Softwareentwickler, auch wenn Puppet in erster Linie ein Werkzeug ist, um uns die Administration zu erleichtern, ist es Programmtext. Und wir sollten Puppet-Code auch wie Code entsprechend anfassen und verwalten. Das heißt, man sollte sich vielleicht ein bisschen mehr mit den Entwicklern unterhalten und die fragen, ja, wie macht ihr das denn hier mit Revisionskontrolle und so weiter und so fort? Ja, wie kann man so Code entsprechend anständig aufbauen? Abstraktion hier in Puppet sieht folgendermaßen aus. Wir haben einmal die Ressource, eben eine Datei oder ein Paket oder ein Dienst und so weiter. Wir haben ein Manifest. Ein Manifest können jetzt mehrere Ressourcen sein, die in einer Datei drinstehen. Das war's. Das können wir auch einzeln ausführen. Darunter ist die Anwendung mit Puppet Apply. Also wir brauchen nicht so eine riesen Client- und Server-Architektur, sondern Puppet kann einfach lokal auf einem System laufen. Nach dem Manifest oder den Ressourcen haben wir sogenannte Klassen und die bündeln Ressourcen zusammen. Beispielsweise Paket, Konfigurationsdatei und Dienst. Das ist so das Klassische. Und wenn Sie Paket, Konfigurationsdatei und Dienstressourcen verstanden haben, da kann man schon sehr viel mit Puppet machen. Darunter dann haben wir die sogenannten Module und die bündeln wiederum Klassen, die wir zusammenbauen. Modul wäre beispielsweise ein kompletter Anwendungsfall, den wir haben. Apache ist ja das Klassische, was ich auch benutzen werde. Ja, wichtig hier, Reihenfolge ist Puppet im Grunde genommen egal. Das ist ein wenig willkürlich. In neueren Puppet-Versionen kann man das generell festlegen, wie Ressourcen angewendet werden. Aber grundsätzlich können wir uns auf die Reihenfolge, wie das im Text, also in der Datei letztendlich drinsteht, gar nicht verlassen. Deswegen müssen wir Reihenfolgen explizit festlegen. Das wäre eine Beispielklasse, die einen SSH-Dienst konfiguriert. Einmal sagen wir, das Paket OpenSSH soll da sein. Ja, dann möchten wir eine Konfigurationsdatei für SSH ausrollen. Und wir haben, da gibt es die Parameter zum Beispiel Require und Notify. Die Datei hängt jetzt von dem Paket ab. Also die Ressource, die Konfigurationsdatei, kann erst ausgerollt werden, wenn das Paket da ist. Und wenn sich die Datei ändert oder wenn die Datei erstellt wurde, dann können wir durch das Notify sagen, dass eine andere Ressource instruiert werden soll, also benachrichtigt werden soll. In dem Sinne heißt es, wenn die Konfigurationsdatei sich ändert, wird der Dienst informiert und der Dienst macht daraufhin einen Reload. Also wir machen keinen expliziten Restart von einem Dienst mehr, wenn wir die Datei ausgerollt haben. Wir ändern die Datei einfach und bei dem nächsten sogenannten Puppet Run wird sie ausgerollt und der Dienst wird neu gestartet. Das war es soweit zu Puppet, also ein ganz, ganz kurzer Einblick. Fragen bis dato dazu? MSI, man kann auch eigene, also so Auto-It-Kram, also alles, was ein Silent-Installer hat, sollte gehen. Schauen Sie sich Chocolatey an. Chocolatey, kann ich Ihnen gleich nochmal sagen. Das ist apt-get in schlecht für Windows. So. Also schauen wir uns jetzt Spacewalk an. Ja. Was ist Spacewalk? Es ist ein System Lifecycle Management Tool. Ah, das hatten wir doch eben gerade schon. Ne? Was war das noch gleich? Ja, also so ein kleines Déjà-vu. Spacewalk ist die Grundlage für zwei Produkte, die Sie vielleicht schon kennen. Das eine ist der sogenannte Red Hat Network Satellite, ist jetzt der Red Hat Satellite und der SUSE Manager von SUSE. Jemand Hand hoch, wer kennt das? Oder wer hat das schon mal benutzt? Ah, ein paar Hände gehen hoch, ja, sehr schön. Spacewalk ist jetzt auch schon relativ alt und abgehangen, also voll Enterprise-ready, ja, weil Red Hat seit 2002 dran arbeitet, hat das dann 2008 als freies Softwareprojekt unter der GPL freigegeben und ist immer noch Basis für eben den Satellite und SUSE Manager. Wird auch noch aktiv entwickelt. Ja, was kann der Spacewalk? Ja, wir können Systeme provisionieren. Ja, das kann Foreman jetzt auch. Ja, okay. Na, also, wir werden gleich sehen, warum ich diesen Spacewalk überhaupt benutze. Ja. Hat also eine Anbindung an diesen Cobbler, den ich vorhin schon genannt habe. Cobbler ist eine wirklich coole Software, die eben diese Provisionierung auch komplett fernsteuern kann. Und Spacewalk bietet so eine leicht zu bedienende GUI dafür, um unterstützte Betriebssysteme einzubinden. Wichtig, wir haben Software-Management mit einer sogenannten Channel-Struktur. Wir können von einer zentralen Stelle aus sagen, was für Software für ein System zugänglich sein soll. Jetzt im Spacewalk selber nicht drin, aber in Satellite und SUSE Manager ist diese sogenannte Subskriptionsverwaltung, also die Lizenzverwaltung. Wie viele Lizenzen haben wir aktuell in Benutzung und wie viele dürfen wir denn noch benutzen oder müssen wir neue kaufen? Dann haben wir Staging, das ist relativ cool. Wir können den Stand von einem sogenannten Softwarekanal oder einem Repository einfrieren. Bei einigen Kunden ist das so, die machen zum Beispiel jedes Quartal ein Update. Dazwischen irgendwie gar nichts. Ja, das heißt, die frieren eben den Stand ein für Frühjahr 2014. Ja, das kann man dann in SUSE Manager oder Spacewalk Satellite sehr schön machen, sagen, jetzt friere ich diesen Stand ein und dieser Stand wird allen Systemen zugänglich gemacht. Ja, das heißt auch, ein Update wird nie dazu führen, dass wir Software ausrollen, die dann nicht mehr stabil ist in unseren Augen, weil wir nur bestimmte Software zur Verfügung haben. Bietet auch eine eigene, einfache Konfigurationsverwaltung an. Einfach heißt, wir können Dateien, Verzeichnisse und Symlinks ausrollen. Also es ist sehr rudimentär. Aber wenn man vorher überhaupt nichts hatte, dann ist es vielleicht schon mal besser als gar nichts, weil es auch eine integrierte Revisionskontrollsystem hat. Ja. Ohne irgendwas zu tun, werden einzelne Revisionen abgespeichert und wir können die auch miteinander verwalten. Und wir können Skripte auf unserem System ausführen, wenn wir das denn erlauben. Daneben gibt es bei Spacewalk noch Features wie Monitoring. Gut, also bei vielen ist Monitoring schon im Einsatz. Wenn man sich einmal das bestehende Monitoring-System anguckt und dann das, was Spacewalk bietet, dann bleibt man eher bei dem etablierten, weil es auch relativ rudimentär ist. Was sehr interessant ist, ist die Verwaltung von Crashes mit Abort. Das ist ein Daemon, der läuft auf beispielsweise RHEL-basierten Systemen und kann genau aufnehmen, wann ein Crash passiert ist und automatisiert Crashes, Crash-Dumps wegschreiben und entfernte Stellen informieren. Und in Spacewalk ist eine Integration von Abort in der GUI drin. Also man sieht dann im Profil, ah, die Maschine hat so und so viele Crashes gehabt in der letzten Zeit. Da sollte ich vielleicht mal drauf schauen. Ja. Das ist seit 1.9 drin und ab 2.0 richtig gut. Daneben gibt es noch Einbindung in sogenannte OpenSCAP. Das ist so ein Auditing-Framework. Da kann man ein Rezept definieren, was ein System überprüft auf bestimmte Parameter, beispielsweise auf Server-Hardening. Das wird sehr oft für so Security-Audits benutzt. Also ist die SSH-D-Config wirklich so eingerichtet oder so konfiguriert, wie sie konfiguriert sein soll, damit wir auf einer sicheren Seite sind. Ja, das wäre ein Anwendungsfall. Ja, und man kann eben von der GUI aus so ein Audit steuern. Diese Rezepte selber schreiben ist, muss ich sagen, nicht trivial. Ja, das ist ganz viel XML und XML ist schlecht fürs Hirn auf Dauer. Generell Bedienung durch dieses Web-User-Interface, was relativ benutzerfreundlich ist. Es ist nicht intuitiv, ja, seien Sie vorgewarnt. Daneben gibt es auch noch ein Command-Line-Interface, was auch so ziemlich alles abdeckt, was man mit dem Spacewalk eben machen kann. Und es hat eine XML-RPC-API, also wir können auch von extern über Skripte darauf zugreifen. Welche Systeme können wir verwalten? RHEL-SUSE ist die beste Unterstützung, Fedora und die entsprechenden Derivate wie OpenSUSE und so weiter gehen auch sehr gut. Da werden eigentlich alle Komponenten unterstützt. Bei Debian und Ubuntu sieht es nicht so gut aus. Debian ist aber noch besser als Ubuntu, weil Ubuntu irgendeinen komischen Quatsch macht. Ja. Ich kann jetzt auch nicht direkt sagen, was jetzt da kaputt ist. Ja, jedenfalls funktionieren die, bei Debian werden die kleinen Pakete zum Beispiel mitgeliefert, bei Ubuntu noch nicht. Das kommt angeblich erst ab 12.10 oder so. Und sie funktionieren auch nicht. Ja. Also man darf sich nicht davon beeindrucken lassen, dass sie verfügbar sind. Alternative zu dem Spacewalk, weil ich benutze in dem Demo-Setup hier nur die Verwaltung, Softwareverwaltung, ist Catello, Pulp und Candlepin. Das sind auch drei sehr schöne Projekte. Alles natürlich von Red Hat, ja, freie Softwareprojekte. Pulp ist für Software-Quellenverwaltung und die Bereitstellung an Endsysteme gedacht. Candlepin ist die Subskriptionsverwaltung. Und Catello ist der Kit zwischen den beiden. Also es ist im Grunde genommen einfach nur eine Software, die diese beiden anderen Projekte integriert. Und damit kann man eine ähnliche Funktionalität herstellen. Allerdings im Moment nur für RHEL und Fedora. Es werden keine anderen Distributionen unterstützt. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Ja, und der nächste Satellite von Red Hat ist eben genau diese Kombination aus von Forman, Catello, Pulp und Candlepin. Das ist der neue Satellite. Also wenn man schon einen Einblick haben will in die Zukunft von dem Satellite, guckt sich diese Softwareprojekte an. Okay, dann kommt noch eine kurze Demo. Ah, okay, also das LESS ist fertig, ah, das CentOS ist auch, Ubuntu, ach, das, selbst das ist fertig, ist ein Traum. Okay, wir haben hier einen Spacewalk, genau. Ah, Internal Server Error, das ist mein Lieblingsfehler. So, schauen wir uns mal. Na? Hey, das ist natürlich sehr schön. Das hat eben gerade noch sehr gut funktioniert. Okay, gucken wir uns erstmal das Isinga an. So, okay, mal gucken, man kriegt es mir echt ein bisschen größer. So, also Monitoring-Umgebung. Und ach, ich hätte es vielleicht eben gerade erst zeigen sollen, weil da war nämlich die Liste noch wesentlich leerer. Ja. Also keine Sorge, ich bescheiß hier nicht, ja. Also Celeste 1 und CentOS 1 waren eben gerade wirklich noch nicht da. Die wurden jetzt dynamisch in das Monitoring-System aufgenommen und der Dienst wurde reloaded. Das funktioniert alles via Puppet. Und hier habe ich im Grunde genommen einfach nur so SSH-Dienst wird gecheckt. Und wenn das Ganze ein Webserver ist, dann wird hier auch noch eine Web-Applikation überprüft, also diese Corporate Web App. So, das ist dieses hier. Und jetzt versuche ich hier mal. Ich habe gehört, Reboot tut gut. Machen wir das doch mal. So, gehen wir kurz zu Foreman an sich. Ich bin hier jetzt als vollkommener Administrator eingeloggt, ja, deswegen sehe ich jetzt auch alles. Man kann das Ganze natürlich auch einschränken pro Benutzer. Man kann, das ist ganz wichtig für das Management immer, man kann eine Rolle definieren, wo man nur lesen darf. Also man darf zwar gucken, aber nicht anfassen. Ja, das ist in so großen Umgebungen immer ganz besonders wichtig, ja, so eine Rolle zu haben. Geht in Foreman entsprechend. Und hier sehe ich beispielsweise das System an sich, das installierte Betriebssystem, die Puppet-Umgebung, dann Hardware-Modell, das ist also Baseboard. Da sehen wir da, okay, der eine ist ein Blade Center-Server, dieser Hypervisor. Daneben die Host Group und wann sich das System zuletzt bei Foreman gemeldet hat, sei es durch einen entsprechenden Puppet-Run, der einen Report und sogenannte Facts dann übermittelt hat. Und ich habe das hier für die Demo extra auf 5 Minuten oder so gestellt, deswegen ist das hier so. Aber bei einem hier, da sehe ich hier einen Button. Diese einzelnen Buttons links neben dem Hostnamen haben auch eine Bedeutung. Ja, das S steht für Out of Sync. Das heißt, das System hat sich lange nicht gemeldet. Ja, man sollte da vielleicht mal schauen. O bedeutet alles super okay und es hat sich nichts auf dem System getan seit dem letzten Puppet-Lauf. Das heißt, die Konfiguration musste nicht angepasst werden, damit unser Profil entsprechend dann auch läuft. Das B da unten bei diesem Tangerine steht für Building, also die Maschine wird gerade provisioniert. Und das A bedeutet Puppet Run lief oder läuft und es werden Änderungen durchgeführt auf dem System. Also die Konfiguration musste angepasst werden. So. Schauen wir uns mal an, wie das hier funktioniert. Also bei Host in dem Menü habe ich dann Zugriff auf die Betriebssysteme. Also ich definiere Betriebssysteme erst einmal abstrakt, ohne irgendwelche weiteren Informationen. Das passiert automatisch, wenn wir Systeme mit Puppet verbinden, mit Foreman verbinden über Puppet. Dann können wir sogenannte Provisionierungstemplates definieren. Das sind dynamische Installationsprofile. Also Kickstart, Autoyast, Preseed, Solaris, Jumpstart geht auch. Habe ich jetzt persönlich noch nicht ausprobiert. Da kann man also sehr dynamisch über eine eingebaute Template-Sprache auch definieren, wie das System installiert werden soll. Also das Template kann für jedes System komplett anders aussehen. Ja, das wird bei der Anfrage zusammengebaut. Das liegt nicht irgendwo statisch im Dateisystem, sondern immer wenn der Client fragt, kriegt er ein frisches, dynamisch generiertes Template. Wir können einzelne Partitionstabellen definieren, also LVM, nur Partitionen, spezielle Gerätenamen und so weiter und so fort. Dann geben wir Installationsmedien an. Installationsmedium ist hier ein Mirror. Der kann eben im Internet stehen. Bei den Systemen, die ich natürlich hier provisioniert habe, ist es auf diesem Spacewalk-Server irgendwo abgelegt, weil sonst würde es ja viel zu lange dauern. Man kann auch meistens einfach die DVD als Installationsquelle angeben. Also im Grunde genommen die DVD über das Web anbieten. Das reicht aus. Debian und Ubuntu sind da ein bisschen störrisch, muss ich dazu sagen. Also am meisten Spaß hatte ich da mit Debian und Ubuntu, wenn man nur die DVD hat und noch spezielle Software installieren will. So. Ja, man kann auch basierend auf Hardware-Modellen entsprechende Konfigurationen angeben. Hier sehe ich die, die wir zur Verfügung haben. OpenStack Nova, OpenStack eben Compute. Dann Box ist einfach libvirt KVM in dem Fall. Oder Hardware wie das Blade Center hier. Gucken wir uns mal hier die Hostgruppe an. In der Hostgruppe kann ich jetzt direkt Parameter definieren, die für alle Systeme erstmal gelten sollen, wenn sie Mitglied der Hostgruppe werden. Man kann die allerdings auch entsprechend überschreiben auf Host-Ebene. So, schau mal hier, was sich hier tut. Dem wollte ich ja noch zeigen. Genau. Dieses schicke Webinterface, das neue, das hat SUSE spendiert. Sie haben in ihrem neuen SUSE Manager das Interface umgebaut und das ist jetzt upstream gekommen. Also vorher sah es wesentlich schlimmer aus. Ja? Also das ist schon sehr schick hier an der Stelle. Hier habe ich ein System vorher nicht rausgelöscht. Bei der Provisionierung wird nämlich gleichzeitig in dem Template eine Registrierung an dem Spacewalk-Dienst durchgeführt. Also wenn das System dann aufläuft, dann im Post-Installationsmodi, sagt es dann direkt bei dem Spacewalk-Server Bescheid, hier, ich bin ein System, ich möchte registriert werden. Das geht über, man braucht mal einmal die Client-Komponenten von Spacewalk, um die Registrierung durchzuführen, und man braucht einen sogenannten Aktivierungsschlüssel, den Activation Key. Und der wiederum legt fest, wie das System in Spacewalk konfiguriert und wie es auftauchen soll. Man kann hier dann nämlich beispielsweise über Activation Keys, ich gehe hier mal auf Channels, damit kann man Softwarekanäle verwalten. Wie ich schon sagte, ist es hier in einer sogenannten Baumstruktur angelegt. Man kann diese auch klonen, das habe ich hier gemacht. Also ich habe einmal diesen CentOS 6, das ist ein aktueller Mirror von dem CentOS-Projekt. Und dann habe ich einmal einen Klon gemacht für Entwicklungsmaschinen, für Testmaschinen und für Produktionsmaschinen. Hier in der Demo haben die alle dieselbe Software drin, weil ich das direkt hintereinander gemacht habe. Aber hier können natürlich auch Unterschiede sein. Ja, also Entwicklung ist dann oftmals aktueller als Test und dann Produktion. Und durch den Activation Key habe ich dann beispielsweise gesagt, bei dem CentOS hier. Ja, vielleicht haben wir noch Zeit für noch ein System, warum nicht? Das ist in dem entsprechenden Softwarekanal. Na, hier sieht man es nicht. Na, so. Das ist hier in diesem Produktionskanal kommen soll. Also ich hatte diese Hostgruppe Produktion, CentOS, und die bekommt dann in dem Spacewalk-Dienst auch die Produktionskanäle. Und das kann ich über diesen Activation Key steuern. Den Activation Key lege ich hier als Parameter in Foreman fest. Vorher. Also der wird dynamisch vorher fest definiert. Das kann ich mir auch angucken, wenn ich auf einen Host beispielsweise draufgehe. Auf den CentOS hier. So, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ah, hier gibt es YAML. Und das wären die Informationen, die an Puppet weitergegeben werden. Oder auch die Informationen, die ich bei der Provisionierung auswählen kann oder benutzen kann. Und da kann man hier dann auch einen sogenannten Activation Key festlegen. Und das ist dann der Prod Activation Key. Man kann den natürlich dann auch für das Betriebssystem selber definieren. Das heißt, wenn in der Hostgruppe nichts bestimmt ist, zählt das Betriebssystem. So. Reicht nur, ich habe nicht viel Zeit. So. Ja, Kurzeinstieg in PuppetDB. Ich möchte das nur ganz kurz zeigen. Schlagwort sind hier exportierte Ressourcen. Ich kann in Puppet Ressourcen definieren, die nicht auf der aktuellen Maschine angewendet werden sollen, zum Beispiel Dateien, sondern ich kann das auf einer externen, auf einer komplett anderen Maschine anwenden. Das heißt, ich benutze Daten von der einen Maschine, um eine andere Maschine oder einen Dienst zu konfigurieren. Und das ist das, was ich hier in dem Isinga-Beispiel mache. Daneben geht noch viel mehr. Also man kann auch in diesen ganzen Informationen aus Puppet suchen. Ja, beispielsweise alle Maschinen mit Betriebssystem Debian und so weiter. Das ist aber hier jetzt für uns nicht allzu interessant. Ich gehe auf den Foreman drauf
Und da ist der Puppet. Production Modules. Und dann habe ich... Na, Base Monitoring. So. Ach, ja. Fail. So.
Base Monitoring, das ist jetzt eine Klasse, die von jedem System gezogen wird. Und da kann man direkt Nagios Hosts und Nagios Services definieren. Das ist so ein fester Ressourcentyp in Puppet. Und hier sage ich einmal, okay, es gibt dann, hier soll ein Host Nagios sowieso erstellt werden und eine Nagios Service, das ist dieser SSH-Dienst, der überprüft wird. Diese zwei Add davor sagen, dass die Ressource exportiert wird. Das heißt, die wird nicht auf dem aktuellen System angewendet, sondern die wird nur sozusagen aufgelöst und in der Datenbank gespeichert. Und auf dem eigentlichen Server, der wird hier definiert. Hier wird dieser Asynga-Server konfiguriert. Und da sieht man ganz oben, sammle alle exportierten Ressourcen ein. Hier sagen wir Puppet, guck bitte in deiner Informationsquelle, das ist hier bei uns PuppetDB, also wenn Sie das benutzen wollen, benutzen Sie bitte auch PuppetDB dafür, für diese Store-Configs. Sammle alle Nagios-Host-Ressourcen ein, die es irgendwie gibt in unserer Umgebung und wende die auf dem aktuellen System an. Genauso mit den Diensten. Und damit wird dann das Asynga auf unserem Monitoring-Host automatisch konfiguriert. Also einmal erstellen wir die ganzen Dateien und dann machen wir noch ein bisschen Workarounds hier. Das ist notwendig, ja, ist in dem GitHub dann zu finden. Und dann wird der Dienst neu gestartet. So, okay. Ja, viel mehr ist nicht drin, das können Sie auch später nachlesen. Okay. Das wäre es soweit für die wichtigen Sachen. Ich glaube, ich habe keine wirkliche Zeit mehr, so richtig. Drei Minuten haben wir noch für Fragen. Ja, also das war es soweit. Das sind die ganzen Komponenten. Ich gehe gerade nochmal vor. Also wenn Sie dann gleich gucken wollen, hier ist... Zack. Genau. Also einmal natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und da ganz unten ist die einzig interessante Information, nämlich da, wo es den Kram zu finden gibt. Ja, und ich bin noch eine Zeit lang eben hier unterwegs. Also Sie können mich mit Fragen überhäufen. Ansonsten gibt es direkt eine Frage im Raum. Bitte? Ja, also kann ich prinzipiell von Formen aus Activation Keys in Spacewalk erstellen? Würde gehen über einen API-Call, aber... Man kann es aus der Ferne steuern, aber ich wüsste jetzt keine Phase in dem ganzen Prozess, wo das Sinn machen würde, prinzipiell. Aber fernsteuern kann man das, klar. Über die API oder auch über dieses Space Command, die Kommandozeile. Andere Fragen? Jetzt nicht? Na dann, noch viel Spaß.